Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Gültekin Alkoyak
und Kemal Çelik. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Turksat 3A, Turksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 Kilohertz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 Kilohertz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unsere Programme Dossieranalyse, Tod und Exil, Logbuch des Kapitäns. Abschließend kommt Musik. Nachrichten.
Die israelische Armee hat in dem Flüchtlingslager Al-Faria in der Nähe der Stadt Tubas im besetzten Westjordanland eine Razzia durchgeführt. Bei der Razzia wurden ein Palästinenser getötet und zwei Palästinenser verwundet. Nach Angaben der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa stürmte eine große Zahl israelischer Soldaten die Häuser von Palästinensern im Flüchtlingslager Al-Faria. Die israelischen Soldaten setzten scharfe Kugeln gegen Palästinenser ein, die auf die Razzien reagierten. Die israelischen Soldaten setzten unbemannte Drohnen zu Aufklärungszwecken ein. Gesundheitsquellen berichteten, dass der Palästinenser Mohammed Islam Shamawi, der von israelischen Soldaten während der Razzia im Lager in den Kopf geschossen wurde, starb und zwei Palästinenser durch Kugeln verwundet wurden. Seit dem 7. Oktober 2023, als die israelische Armee den Gazastreifen angriff, haben Razzien und Angriffe von israelischen Soldaten und jüdischen Siedlern gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem zugenommen.
Die Hamas hat erklärt, dass das, was Israel durch die Durchführung von Angriffen und den Völkermord über einen Zeitraum von 6 Monaten nicht erreichen konnte, durch den Einsatz von mehr Gewalt oder absurden Verhandlungen nicht erreicht werden könne. Bassem Nai, Mitglied des Politbüros der Hamas, gab eine schriftliche Erklärung zu den indirekten Verhandlungen ab, die in der ägyptischen Hauptstadt Kairo über den Waffenstillstand und den Gefangenenaustausch mit Israel geführt wurden. Nahim erklärte, dass ein Teil der Verhandlungen in Kairo darauf abzielt, ein Waffenstillstandsabkommen zu erreichen und sagte, auf diese Weise haben wir genügend Zeit und Sicherheit, um endgültige und genauere Daten über israelische Gefangene zu sammeln, denn sie befinden sich an unterschiedlichen Orten und werden von unterschiedlichen Gruppen geführt. Einige von ihnen wurden zusammen mit unseren Leuten getötet und liegen unter den Trümmern. Naim erklärte, was Israel nicht erreichen konnte, indem es 6 Monate lang Angriffe durchführte und Völkermord beging, kann es nicht erreichen, indem es noch mehr Gewalt anwendet oder absurde Verhandlungen führt. Naim wies darauf hin, dass sein Volk den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu dafür verantwortlich mache, dass er den Angriff vom 7. Oktober nicht vorhergesehen habe und erklärte, Netanyahu sei bereit, sein Volk zu opfern, um sich nach dem Krieg zu retten. Naim sagte ferner, dass niemand nach den mindestens 3000 Palästinensern gefragt habe, die Israel nach dem 7. Oktober im Gazastreifen inhaftiert habe und dass Israel einige von ihnen vor den Augen ihrer Familien und anderen in Militärlagern hingerichtet habe, und fügte hinzu, wir wollen Ergebnisse auf solchen Verhandlungen, aber noch wichtiger ist, dass diese Ergebnisse eine dauerhafte Ruhe garantieren und den Weg für Hilfe und Wiederaufbau für die Menschen im Gazastreifen ebnen. Naim erklärte, dass die israelischen Unterhändler einen vorübergehenden Waffenstillstand angeboten hätten und wies darauf hin, dass es den Palästinensern nicht möglich sei, eine erneute israelische Präsenz in Gaza zu akzeptieren und Israel die Legitimität zu verleihen, einen neuen Angriff gegen sie zu starten.
Der Direktor des FBI, Christopher Wray, hat gesagt, er sei besorgt über koordinierte Anschläge in den USA nach dem bewaffneten Konzertanschlag in Moskau, bei dem 144 Menschen getötet wurden. Wray sagte vor dem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zum Haushaltsantrag des FBI für das nächste Jahr aus. Wray sagte nach dem Anschlag auf das Krokus City Hall Konzert in Moskau am 22. März, dass das FBI Finanzmittel benötige, um Amerika vor Terrorismus zu schützen. Die Möglichkeit eines koordinierten Angriffs hier im Heimatland wird immer besorgniserregender. Seitdem haben wir erlebt, dass ausländische terroristische Organisationen zu Angriffen gegen Amerikaner und unsere Verbündeten aufgerufen haben, sagte der FBI-Direktor und wies darauf hin, dass die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen nach dem 7. Oktober 2023 auch das Risiko von Gewalt in den USA erhöht haben. Ray stellte fest, dass unter diesen Aufrufen zum Handeln Einzelpersonen oder kleine Gruppen dringende Bedenken haben, von den Ereignissen im Nahen Osten inspiriert zu werden, und wies auch auf die Notwendigkeit hin, Maßnahmen zu finanzieren, die gegen Cyberangriffe aus China, Russland, Iran und Nordkorea ergriffen werden sollen. Am Abend des 22. März verübten bewaffnete Männer einen Terroranschlag auf die Konzerthalle Krokus City Hall in Moskau. In den sozialen Medien war zu lesen, dass die Angreifer mit automatischen Waffen wahllos das Feuer in die Halle eröffneten. Es wurde bekannt gegeben, dass die Zahl der Menschen, die bei dem Terroranschlag ihr Leben verloren haben, auf 144 gestiegen ist und mehr als 550 Menschen verletzt wurden. 11 Personen wurden bisher im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen.
Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, will sich nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments dafür einsetzen, dass die nun beschlossene Reform des europäischen Asylsystems möglichst schnell Wirkung entfaltet. Wir haben uns nach jahrelangen harten Verhandlungen auf dieses umfassende Paket geeinigt. Damit haben wir eine tiefe Spaltung Europas überwunden, sagte Faeser in Berlin. Deutschland werde jetzt gemeinsam mit der EU-Kommission und der belgischen Ratspräsidentschaft sehr intensiv daran arbeiten, das gemeinsame europäische Asylsystem schnellstmöglich umzusetzen. Die Reform verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einheitlichen Verfahren an den EU-Außengrenzen, damit rasch festgestellt werden kann, welche Anträge auf Schutz womöglich unbegründet sind. Ziel ist es, dass ein Teil der Asylbewerber dann bereits direkt von der Außengrenze abgeschoben werden kann. Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten, sollen bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag bis zu 12 Wochen in Auffanglagern untergebracht werden können. Rechtsstaatliche Asylverfahren an den EU-Außengrenzen sind Grundvoraussetzung für eine überfällige Kehrtwende zur wirksamen Begrenzung irregulärer Migration nach Europa, schrieb Bundesfinanzminister Christian Lindner auf der Plattform X. In Zukunft werde ein verbindlicher Mechanismus dafür sorgen, dass es eine faire Lastenverteilung auf die EU-Mitgliedstaaten geben wird, sagte der FDP-Innenpolitiker Stefan Thomae. Das bedeute langfristig eine große Entlastung für Deutschland.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Die Zahl der Todesopfer nach der Explosion in einem italienischen Wasserkraftwerk am Suvernasee in den Apenninen bei Bologna vom Dienstag ist auf 6 gestiegen. Am Donnerstag wurden die Leichen von 3 der vermissten Arbeiter geborgen. Ein letzter Vermisster wird noch gesucht, so die Rettungseinheiten. Es besteht keine Hoffnung, ihn leben zu finden. Der Betreiber des Werks Enel Green Power stellt indes 2 Millionen Euro für die Familien der Opfer zur Verfügung. Der Konzern betonte, er werde alles unternehmen, um den Angehörigen der Todesopfer und der Verletzten Unterstützung zu leisten, hieß es in einer Presseaussendung. Der genaue Hergang des Unglücks ist noch unklar. Fest steht, dass sich die Explosion bei Arbeiten an einer Turbine etwa 30 Meter unterhalb des Wasserspiegels ereignete. Zeugen berichteten von einem lauten Knall, der auch in vielen Kilometern Entfernung noch zu hören war. Infolge der Explosionsschäden drang viel Wasser ins Werk ein, was die Bergungsarbeiten erschwert. Anfangs stand das Kraftwerk auch in dichtem Rauch. Wasserdrohnen und Taucher waren bei der Suche im Einsatz. Der Staudamm an sich, etwa 2 Kilometer vom Wasserkraftwerk entfernt, wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Explosion wurde die Stromproduktion unterbrochen, was nach Angaben der Betreiberfirma aber keine größeren Auswirkungen auf die Stromversorgung der Region hatte. Das Kraftwerk beliefert sowohl die Region Emilia-Romagna als auch die Toskana.
Mexiko hat nach der Razzia in seiner Botschaft in Ecuador den südamerikanischen Staat vor dem Weltgerichtshof der Vereinten Nationen verklagt. Mexiko werfe der Regierung in Quito vor, gegen das UN-Abkommen über diplomatische Beziehungen verstoßen zu haben, teilte der in Den Haag ansässige Internationale Gerichtshof am Donnerstag mit. Mexiko wolle, dass die UN-Mitgliedschaft Ecuadors ausgesetzt wird, bis das Land sich öffentlich entschuldigt habe und sein Fehlverhalten einräume. Der Vorfall hat weltweit Empörung ausgelöst. Mexiko brach die diplomatischen Beziehungen zu Ecuador ab. Ecuadorianische Sicherheitskräfte drangen vergangenen Freitag gewaltsam in die mexikanische Botschaft ein und nahmen den ehemaligen Vizepräsidenten Jorge Glas fest. Glas hatte sich vergangenen Dezember in die Botschaft geflüchtet und politisches Asyl beantragt. Der 54-Jährige ist in Ecuador 2-mal wegen Korruption verurteilt worden. Ecuador bewertet das Glas angebotene Asyl als illegal. Der mexikanische Präsident André Manuel López Obrador sprach von einem Verstoß gegen das Völkerrecht und einer Verletzung der mexikanischen Souveränität. Vergangenen Samstag verurteilten mehrere lateinamerikanische Staaten einhellig den Bruch diplomatischer Regeln, nach denen Botschaften als Territorien der Länder gelten, die sie vertreten. Linke Regierungen wie die Brasiliens und Kolumbiens sowie eher konservative wie die in Argentinien und Uruguay lehnten in scharfen Worten das Vorgehen der ecuadorianischen Sicherheitskräfte ab.
Der Inlandsgeheimdienst der russischen Föderation FSB hat bekannt gegeben, dass ein Terroranschlag auf eine Synagoge in der Hauptstadt Moskau vereitelt worden ist. In der Erklärung des Pressedienstes des FSB hieß es, der FSB verhinderte die kriminelle Handlung eines 2002 geborenen Bürgers aus zentralasiatischen Ländern, der plante, einen Terroranschlag während der Versammlung der Bürger in der Synagoge in Moskau zu organisieren. Der Terrorist eröffnete während seiner Festnahme am 10. April das Feuer auf die Sicherheitskräfte und wurde neutralisiert, hieß es in der Erklärung. Russland war kürzlich von einem Terroranschlag in der Hauptstadt Moskau erschüttert worden. Am Abend des 22. März verübten bewaffnete Männer einen Terroranschlag auf die Konzerthalle Krokus City Hall in Moskau. In den sozialen Medien war zu lesen, dass die Angreifer mit automatischen Waffen wahllos das Feuer in der Halle eröffneten. Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag, bei dem 144 Menschen ihr Leben verloren, wurden bisher 11 Personen festgenommen.
Das ukrainische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz gebilligt, das die Ummobilmachung von mehr Rekruten ermöglichen soll. Es dauerte Monate, bis das Gesetz am Donnerstag schließlich von einer Mehrheit der Abgeordneten abgenickt wurde. Tausende Anträge gingen in dieser Zeit ein, durch die der ursprüngliche Entwurf deutlich verändert wurde. Das Gesetz soll regeln, wie das Land künftig neue Rekruten einzieht, die es im Krieg so dringend braucht. Unter anderem werden die Befugnisse für ukrainische Behörden ausgebaut, Einberufungsbefehle über ein elektronisches System auszustellen. Erst vergangene Woche hatte die Ukraine das Einberufungsalter von 27 auf 25 Jahre gesenkt. Das Gesetz tritt einen Monat nach seiner Unterzeichnung durch Präsident Volodymyr Zelensky in Kraft. Wann das sein wird, war unklar.
Das Zeugma-Mosaikmuseum in Gaziantep hat gestern mit 5.660 Besuchern den täglichen Besucherrekord gebrochen. In der Erklärung auf dem Social-Media-Account der Generaldirektion für Kulturerbe und Museen des Ministeriums für Kultur und Tourismus heißt es, das Zeugma-Mosaikmuseum von Gaziantep hat mit 5.660 Besuchern den täglichen Besucherrekord aller Zeiten gebrochen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Sie sind uns jederzeit willkommen, heißt es in der Erklärung weiter.
Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Sabah sabah demeden bugünlerde sana yine bir haller oldu yüzünü gören cennetlik söyle bakayım ne oldu bugünlerde sana yine bir haller oldu saçmalıyorsun belki de moralim sıfır oldu ne olacak benim şu halim ne olacak senle dün tanıştığımız gündü Hatırlamadım bile Ne olacak benim şu halim Ne olacak böyle Kim bilir nerelerde Dağıtıyorsun iyice Beklerdim günün nasıl geçti derdim fena değil derdim özlemedin mi beni derdim laf olsun diye sen anlatırdın ben dinlerdim her günün bitişinde bugünlerde sana yine bir haller oldu yüzünü gören cennetlik söyle bakayım ne oldu bugünlerde sana yine Haller oldu senle. Dün tanıştığımız gündü, hatırlamadın bile. Ne olacak benim şu halim, ne olacak böyle? Kim bilir nerelerde batıyorsun iyice. Ne olacak benim şu halim, ne olacak senle? Dün tanıştığımız gündü, hatırlamadın bile. Ne olacak benim şu halim, ne olacak böyle? Kim bilir nerelerde batıyorsun iyice.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. Dossieranalyse.
Angesichts der schweren Wirtschaftskrise und der Zahlungsbilanzprobleme ist Ägypten vom globalen System eine Rettungsleine gereicht worden. Zunächst wurde ein Investitionsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar geschlossen, dann folgte ein neues Darlehensabkommen mit dem IWF und schließlich kündigte die Weltbank und die Europäische Union nacheinander Unterstützungsprogramme für Ägypten an. Sie hören nun eine entsprechende Bewertung vom außenpolitischen Forscher bei Setter, Can Acun. Die ägyptische Wirtschaft steckt seit langem in einer schweren Krise. Die Wirtschaft des Landes hat sich seit der Machtübernahme von Abdel Fattah el-Sisi nicht erholt. Während in der von der Armee kontrollierten Wirtschaft die Ressourcen sehr schlecht genutzt wurden, stiegen die Schulden des Landes aufgrund hoher Importe von Verteidigungsgütern sukzessive an. Während das Land ein enormes Außenhandelsdefizit aufwies, entstand eine Auslandsverschuldung von 160 Milliarden US-Dollar. Die ägyptische Zentralbank überlebte mit Swaps aus dem Ausland, aber es gab große Schwierigkeiten bei der Finanzierung der Auslandsschulden und es schien in der aktuellen Situation sehr schwierig zu sein, die Schulden zu verlängern. Die israelische Besetzung des Gazastreifens und ihre regionalen Auswirkungen verstärkten auch die schlechte wirtschaftliche Lage Ägyptens. Während die makroökonomische Dynamik im Land am Rande des Bankrotts steht, ist die Situation für den durchschnittlichen Ägypter noch schlimmer. Die Kaufkraft nimmt ab und selbst die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse ist zu einem großen Problem geworden. Die ägyptische Bevölkerung von über 100 Millionen Menschen wächst jedes Jahr um mehr als eine Million und die soziale Wut nimmt zu. In einer solchen Situation, als die ägyptische Wirtschaft am Rande des Bankrotts stand, wurde schließlich ein globaler Prozess eingeleitet und die ägyptische Wirtschaft begann mit der Unterstützung aus dem Ausland. Zunächst griffen die Vereinigten Arabischen Emirate ein und es wurde beschlossen, 35 Milliarden US-Dollar in die Stadt Rasul il-Hikme an der Nordküste zu investieren und so für einen Devisenzufluss nach Ägypten zu sorgen. Obwohl dieser Schritt kritisiert wurde, weil ägyptisches Land verkauft wird, ist klar, dass die Sisi-Regierung mit der Vereinbarung zufrieden ist und Ägypten bei der Deckung seines Devisenbedarfs und seiner Schulden entlastet. Dann wurde der Internationale Währungsfonds IWF aktiv und beschloss, Ägypten einen Kredit zu gewähren, sofern die Wechselkurse abgewertet und einige andere Bedingungen erfüllt werden. Erneut kündigten die Weltbank und die Europäische Union Pakete in Milliardenhöhe an. Dadurch hat Ägypten die Milliarden US-Dollar erhalten, die es dringend braucht. Aber natürlich tritt das ägyptische Volk mit der hohen Abwertung in eine Zeit ein, in der es ärmer und schwieriger werden wird. Auch hier wurden im Land keine strukturellen Schritte unternommen. Während die Dominanz der Armee in der Wirtschaft anhält, werden die Ressourcen des Landes eher für Militärausgaben und ineffiziente Projekte als für Investitionen verwendet. Die geleistete Hilfe wird Ägypten nur für eine Weile das Überleben ermöglichen. Aber wenn die entsprechenden Reformen nicht durchgeführt werden, wird es für die ägyptische Wirtschaft nicht einfach sein, wieder nachhaltig auf Kurs zu kommen. Die Welt hat tatsächlich bestätigt, dass Ägypten ein Land ist, das zu groß ist, um zu scheitern, und es ist sich bewusst, dass ein möglicher wirtschaftlicher Bankrott sowohl für die Region als auch für die Welt ernsthafte Probleme mit sich bringen und einen neuen Flüchtlingsstrom insbesondere für westliche Länder bedeuten wird. Auch hier sind Akteure, die Ägypten in der relevanten Bilanz auf ihrer Seite halten wollen, da es an Gaza grenzt, derzeit offen für ihren Geldbeutel. Sie hörten eine Bewertung von außenpolitischen Forscher bei SETA, Can Acun.
Dossieranalyse.
Gerçekten varmış hissettirdin, bilsen nasıl hoş geldin. İyi günde kötü günde söz verelim ikimiz de, aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti, senle benden önce unut. Bir anı o güzel başını göğsümde uyut. Kötü günde söz verelim ikimiz de, aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti, senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut. Yarınmış ertesi bugün yaşamanın, aşk gerçekten varmış hissettirdin, bilsen nasıl hoş geldin. İyi günde kötü günde söz verelim ikimiz de, aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti, senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsünde uyut.
İyi günde kötü günde söz verelim ikimiz de. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsünde uyut. İyi günde kötü günde söz verelim ikimiz de. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyur.
Die Stimme Türkiye's ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Tod und Exil.
Der letzte Satz unseres letzten Programms lautete: Der Balkan ist nicht nur ein Teil des Osmanischen Reiches, sondern auch ein Gebiet, in dem die Großmächte um Souveränität und Einfluss kämpfen. Jedes Land ist bestrebt, einen Kleinststaat zu schaffen, der mit ihm verbunden ist. Nun setzen wir unser Programm dort fort, wo wir aufgehört haben. Es wäre falsch, nur die imperialistische Politik der Großmächte als den einzigen Faktor zu betrachten, der zur Entstehung dieses Prozesses führte. Denn auch die Französische Revolution von 1789 und die ständigen militärischen Niederlagen des Osmanischen Reiches spielten eine wichtige Rolle in diesem Prozess. Vielleicht sind die beiden letztgenannten Entwicklungen der entscheidende Faktor. Vor allem die ständigen militärischen Niederlagen führten dazu, dass sich bei den Balkanvölkern die Vorstellung und das Gefühl herausbildete, das Osmanische Reich könne auch besiegt werden. Vor allem durch die Aufstände und Angriffe der Ayanen verursachten Unruhen und Chaos brachten die Menschen zum Erliegen. Eine solche Entwicklung ebnete vor allem in den christlichen Gesellschaften den Weg für die Formel der Unabhängigkeit, das von den Banden als Lösung angeboten wurde. Von nun an begann ein Krieg und eine Rebellion, bevor die andere endete. Und dies sollte bis zum Zusammenbruch des Osmanischen Reiches andauern. Sultan Mahmud II. War sich der Lage des Staates und der Gefahr bewusst, die dem Osmanischen Reich von den imperialistischen und lokalen Mächten drohte. Die von ihm als Lösung erwogene Maßnahme war die Stärkung der zentralen Verwaltung. Zu diesem Zweck schränkte er zunächst die Befugnisse der Amatrolos ein, die aus dem Banditentum in den Staatsdienst gewechselt waren und im Auftrag des Osmanischen Reiches für die Aufrechterhaltung der Ordnung in Rumänien sorgten. Doch es war zu spät, denn nun standen viel größere Mächte hinter den Amatrolos und unterstützten sie. Natürlich brauchten sie den Sultan nicht mehr, um zu überleben. Von nun an hat der Sultan das Dekret und die Amatrolos haben die Berge. Michael Gleni kommentiert das Thema wie folgt. Nach der Absetzung Selims III. Im Jahr 1806 schränkten seine beiden Nachfolger, insbesondere Mahmud II., die Befugnisse der Amatrolos ein, um die Zentralgewalt wiederherzustellen. Diese durchaus logische Strategie ging jedoch in zweierlei Hinsicht nach hinten los. Zum einen löste sie eine neue Welle von Menschen aus, die den Dienst des Sultans verließen und als Klepten in die Berge zogen. Zweitens rekrutierte Ali Pascha, der große Feind des Sultans in Jonania, viele unzufriedene Amatrolos in seine Armee. Der von dem gestrigen Banditen Armatolos in den Bergen begonnene Kampf wurde 1821 zu einem griechischen Aufstand auf dem Peloponnes. Obwohl er als griechischer Aufstand bezeichnet wurde, war die Rolle der hellenisierten christlichen Albaner in diesem Aufstand viel größer. So waren beispielsweise die Kondorioten, die eine wichtige Fraktion im Krieg anführten und die mächtigste Seefahrerfamilie auf der Insel Hydra waren, albanischer Herkunft, schreibt Mischa Glenny. Der griechische Aufstand hatte weitaus wichtigere politische Folgen als der serbische Aufstand. Denn zum ersten Mal erreichte ein Aufstand, wenn auch mit Unterstützung der Großmächte, sein Ziel und führte zur Gründung eines unabhängigen Staates. Dies war eine Entwicklung, die die anderen Aufstände auf dem Balkan und damit das Ende des Osmanischen Reiches bestimmen sollte. Eines der wichtigsten Merkmale dieses Aufstandes war der systematische Einsatz von Terror als politisches Mittel und Methode bei den Aufständen gegen das Osmanische Reich. Diese Methode, die bei allen späteren Aufständen im Osmanischen Reich angewandt wurde, führte dazu, dass viele Menschen großes Leid erfuhren, Hunderttausende starben und Millionen gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. Der Aufstand auf dem Peloponnes unterschied sich davon nicht. Diesmal beschränkte sich jedoch die Zahl derer, die ihre Heimat verlassen mussten, auf 3.000 bis 4.000. Denn die Zahl der Türken, die den Aufstand überlebten, war nur so groß. Zwei wichtige politische Entwicklungen hatten einen großen Einfluss auf den griechischen Aufstand auf dem Peloponnes. Dies waren die Philiki Eteria, die 1814 von einer Gruppe griechischer Kaufleute in Odessa gegründet wurde, und die Republik Algadi Seba, die am 21. März 1800 auf der Insel Korfu unter dem Osmanischen Reich gegründet wurde. Dies ist der Name der unabhängigen Region, die auf den Inseln Korfu, Paschot, Ayamavli, Itaki, Kefalonia, Zanta und Chuha errichtet wurde, die zuvor in venezianischer Hand waren. Diese Inseln, die zur Republik Venedig gehörten, fielen in die Hände Frankreichs, nachdem die napoleonischen Armeen der Existenz dieses Landes 1797 ein Ende gesetzt hatten. Dies war in der Tat ein Problem zwischen Frankreich und Venedig. Die Situation änderte sich jedoch 1798, als Frankreich in Ägypten einmarschierte, das damals zum Osmanischen Reich gehörte.
Tod und Exil. Yandım.
acığı beni yerden yere savurmasa da, savurmasa da. Gözümden başka bir yerden okunmasa da. Kim demiş mutlu olduğumu yandım. Aşkın ölür ya, duvar tutmaz ya, rüyan olmaz ya. Ben de kül oldum yandım. Sevgin ölür ya, duvar tutmaz ya, rüyan olmaz ya. Ben de kül oldum yandım. Aşkın ölür ya, duvar tutmaz ya, rüyan olmaz ya. Ben de kül oldum yandım. İzmir bilir ya, Allah çıkmaz ya, kimse bilmez ya. Ben de kül oldum yandım. Ben de kül oldum.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.tatwordworld.com.
Das Logbuch des Kapitäns.
Istanbul flüstert einem die einzigartigen Geschichten der alten Zeiten ins Ohr. Diese Geschichte findet man manchmal auf einer Straße, manchmal in einem historischen Artefakt, manchmal in der Menschenmenge, in einem unerwarteten Moment. Ein Gebäude, an dem sie vorbeieilen, zeugt von vergangenen Jahrhunderten, ein anderes wird zum Gegenstand historischer Ereignisse und versetzt sie in jene Zeit zurück. Istanbul ist voll von Überraschungen. Heute beginnen wir unsere Reise mit dem Besuch eines der ältesten Gebäude in der Geschichte Istanbuls. Wir fahren zum Galata-Turm, einem unverzichtbaren Element der Silhouette Istanbuls. Unser Gezgin bringt uns zum Karaköy-Pier. Wir lassen den warmen Wind am Goldenen Horn hinter uns und legen ab. Wir legen Gezgin an der Pier ab und betreten Karaköy. Karaköy befindet sich am Eingang zum Goldenen Horn auf der europäischen Seite. Es ist einer der ältesten Stadtteile Istanbuls. Während der byzantinischen Zeit war Karaköy ein wichtiges Handelszentrum, das auch unter der Herrschaft der Genueser weiter Bestand hatte. Heute ist Karaköy mit seinen historischen Gebäuden, Kunstgalerien, Wandmalereien, Cafés am Meer und natürlich dem Galata-Turm ein lebendiges Viertel. Die engen, von Geschäften, Restaurants und Cafés gefüllten Straßen führen uns zum Galata-Turm, einem der Wahrzeichen Istanbuls. Der Galata-Turm ist einer der ältesten Türme der Welt und wurde von der UNESCO in die Vorschlagsliste für das Weltkulturerbe aufgenommen. Der heutige Turm wurde von den Genuesen erbaut, aber es gab bereits in byzantinischer Zeit einen anderen Turm an derselben Stelle. Hier ist der traumhafte Galata-Turm, der aussieht wie aus einem Märchen. Der Turm ist einer der meistbesuchten Orte in Istanbul und wurde jahrhundertelang als Feuerturm, Gefängnis und Leuchtturm genutzt. Der Teil des Gebäudes, der bis zum dritten Stockwerk reicht, trägt Spuren der Genueser, während die anderen Stockwerke Spuren des Osmanischen Reiches tragen. Wenn Sie den Galata-Turm besteigen und die sieben Hügel Istanbuls und seine einzigartige Aussicht sehen möchten, folgen Sie mir.
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Sana gün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurur. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice evler ve şehirler görülür dünyada, lakin en son bu güzellikleri yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve huzurlu yada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de sende yatan, sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.
Der Galataturm soll in den Jungfrauenturm verliebt sein und der Bosporus trennt die beiden Verliebten. Zwei prächtige und einsame Türme schauen sich seit Hunderten von Jahren aus der Ferne an. Wir wissen nicht, ob sie ineinander verliebt sind, aber es ist unbestreitbar, dass sie zwei unverzichtbare Elemente der Istanbuler Silhouette sind. Wir verlassen den Galataturm und fahren weiter nach Beyoğlu, dem Stadtteil, in dem die Geschichte Istanbuls begann. Wenn die Dichte des Galataturms zunimmt, beginnt er sich in Richtung Pera auszudehnen, das mit Weinbergen und Gärten bedeckt ist. Byzanz nannte die Region auf der anderen Seite des Goldenen Horns, in der es Weinberge gab, Pera. Pera ist der alte Name von Beyoğlu und bedeutet auf Griechisch die auf der anderen Seite, die andere. Denn Pera liegt tatsächlich auf der gegenüberliegenden Seite des Zentrums des Stadtes. Erst mit dem Bau des Galataturms und dann mit dem Bau der Botschafterresidenzen in der osmanischen Zeit begann sich das Bild von Pera zu verändern. Mit der Zeit wanderten einige europäische Familien, die mit der wirtschaftlichen Lage ihres Landes unzufrieden waren, nach Istanbul aus und ließen sich in Pera nieder. Bald füllte sich Pera mit Botschaftsresidenzen, Luxusgeschäften, Hotels, Konditoreien und Theatern. Es verwandelte sich in einen Ort, der den schicken Vierteln westlicher Städte ähnelte und als Beyoğlu bekannt wurde. Über Jahrhunderte hinweg wurde die religiöse und ethnische Vielfalt zum Charakter von Beyoğlu, der sich in der Architektur und der kulturellen Identität der Region widerspiegelt. Musik. Die Zeit in Beole verging wie im Flug, aber keine Sorge, unsere Reise wird weitergehen. Wenn es um Beole geht, werden wir bei unserer nächsten Reise die Orte besuchen, an denen man nicht vorbeigehen kann, ohne sie zu besuchen. Die Sendung Kapitäns Logbuch wurde von Nistihan Dilmencioğlu für die Stimme von Türkiye vorbereitet und von Esra Erdoğan moderiert. Auf Wiederhören!
Das Logbuch des Kapitäns.
Tüm acı anıları bana bırakıp gitme, deyip bana ver artık peşinden sürükleme. Duymak istiyorum, duymak istiyorum kalbimde. Duymak istiyorum, görmek istiyorum, görmek istiyorum gözümde gözünü görmek istiyorum. İncitme kalbimi, bırakıp gitme. Sana kendimi verdim, beni yok etme. Ne olur suskun durma, bir şeyler söyle. Karanlığın içinde kaybolma. Duyabilsem kalbini, okuyabilsem seni, sessiz feryatların, acı otların, tüm ay kışlarını hissetmek istiyorum. Sana yaklaşıp senle ölmek istiyorum. Durmak istiyorum, durmak istiyorum kalbimde. Duymak istiyorum, görmek istiyorum, görmek istiyorum gözümde gözünü görmek istiyorum. İncitme kalbimi, bırakıp gitme. Sana kendimi verdim, beni yok etme. Ne olur suskun durma, bir şeyler söyle. Karanlığın içinde kaybolma. Durmak istiyorum, durmak istiyorum kalbimde. Görmek istiyorum, görmek istiyorum gözümden gözümü görmek istiyorum.
Somit geht die Mittagssendung der Stimme Türkiyes zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu.